Was bedeutet es für dich, links zu sein, und was hat dich dann dazu gebracht, linksextrem zu sein?
Ich denke, links zu sein bedeutet, mich schon für soziale Rechte einzustehen, grundsätzlich auch davon auszugehen, dass die Menschen ihr Bestes geben und dass die Leute sozusagen nicht aus Faulheit etwas ihre Leistung in der Gesellschaft nicht bringen, sondern weil sie einfach nicht besser können. Ich wurde halt irgendwie links sozialisiert, ich wurde christlich sozialisiert. Ich hatte auch meine Freunde an Jesus und seiner Utopie des Netzseins. Und in meiner Geschichte trat ich halt so richtig ideologisch vertieft, habe ich mich halt als erstes in die marxistische Ideologie. Und die ist toll, also die Utopie des Kommunismus, wo alle genug haben zum Leben, wo alle solidarisch sind miteinander, die Utopie finde ich immer noch toller.
Wann kam der Punkt, wo du versucht hast, dann diese Ideen auch radikal umzusetzen?
Die meisten Menschen machen ja irgendwann so diese Erfahrung, dass zwischen dem Idealbild der Gesellschaft, das man so entwirft, und dem, was im Alltag gelebt wird, da eine Lücke ist, die irgendwann unübersehbar ist. Das war schon mehr Stück für Stück. Also ich sehe ja meine Erfahrungen in dieser linksextremen Organisation als Sektenerfahrung. Und es gibt auch so einen Spruch, dass niemand sich entscheidet, einer Sekte beizutreten. Man entscheidet sich einfach, noch nicht auszutreten.
Für andere Hörer ist jetzt der Begriff Sekte im Zusammenhang mit Linksextremismus, würde man erstmal denken, wieso, warum? Ist das ein Führer, der einem da gezielt versucht zu manipulieren?
Der Begriff Sekte macht zum einen Sinn, weil man belogen wird. Also als ich der Organisation beitrat, hat man gesagt, der Konsens unserer Organisation ist zum einen Wissenschaftlichkeit, die wissenschaftliche Methodik, die man anwendet, und zum anderen, dass wir parteiisch sind für das Proletariat.
Also im Gegensatz zum Rechtsextremismus, der von der Organisation her eher mit einer Führerperson ausgestattet ist, mit immer Vereinen und Kreisen, ist es dann im Linksextremismus eher dezentral, dass verschiedene Leute verschiedene Positionen haben, die dann Informationen weitergeben und es dadurch nicht so greifbar ist. Meinst du das so?
Also bei mir war es halt immer so, man hatte so diesen Bereich, wo man ziemlich frei diskutieren konnte. Aber natürlich, am Ende des Tages gab es dann halt Aktionen durchzuführen. Und man hat dann einfach von der Führung, wer auch immer das war und wie auch immer die organisiert war, hat man dann einfach gesagt, hey, jetzt machen wir diese Aktion gegen das türkische Konsulat oder was auch immer. Und dann macht man das. Aber man hat es gibt keine Transparenz, wie jetzt diese Entscheidung getroffen wurde, dass jetzt genau das türkische Konsulat das Ziel ist und welche Form von Aktionen man wählt. Das war total intransparent. Aber es gab immer wieder ganz stark so, hey, jetzt machen wir das.
Wie geht sowas vonstatten? Wie könnte man sich so einen Ablauf zu einer Aktion vorstellen? Also sprecht ihr zu aktuellen politischen Themen? Gibt es da einmal die Woche so eine Art Stammtisch oder immer, wenn was los ist? Oder geht es dann mehr über Verteiler? Wie stellt man sich den Tag eines Linksextremisten in so einem Kinderbuch quasi vor?
Ich war in einer Gruppe aktiv zum Thema Antifaschismus, wo es halt vor allem darum ging, sich auszutauschen, ob es da irgendwelche faschistischen Gruppen in der Nähe gibt, ob man dort Aktionen machen kann. Ich war auch in einer Gruppe aktiv, dort ging es um das Thema Klassenkampf. Dort war es eigentlich, was ich eigentlich immer noch cool finde, dass dort geht es wirklich darum, die Arbeitskämpfe zu dort auf dem Laufenden zu bleiben, auch eigentlich so Basisgewerkschaftsarbeit zu machen, die Arbeiter zu vernetzen. Das war aber oftmals nicht so der spannende Teil, also dort, das war halt zu gewerkschaftlich, diese Arbeit, aber dort hat auch meine Organisation tolle Arbeit geleistet, eigentlich finde ich immer noch. Dann gab es halt auch noch diese Gruppe des politischen Widerstands, und da geht es halt auch eher so in diese Militanz rein, die auch illegale Aktionen und auch Gewalt gegen Polizisten und Nazis vor allem auch propagiert.
Genau, das ist ja immer das, was in den Medien immer wieder hochkocht, vor allem jetzt nach G20 ist ja wieder nochmal aktueller als je zuvor. Das ist ja der Hauptkritikpunkt, diese Gewalt, und viele sagen ja auch, dass es einfach eine unorganisierte Gewalt sei oder eine Gewalt, die auch durch Gewalttourismus entsteht, die im Prinzip gar nichts mehr mit irgendwelchen Idealen oder Durchsetzungswünschen zu tun hat, sondern dass es eigentlich nur darum geht, Dampf abzulassen oder dem da oben mal eine reinzuhauen, aber völlig unstrukturiert. Also wie hast du das selber erlebt?
Also das ist überhaupt nicht unstrukturiert. Da wurde wirklich irgendwie Also hier bei mir in Zürich ist halt der 1. Mai so dass der traditionelle Höhepunkt des Politjahres. Und dann wird eigentlich schon Wochen, Monate vorher werden regelmäßige Treffen gehalten, wo man sich austauscht, vernetzt, wo man einzelne Aktionen plant, wo man die Strategie versucht zu besprechen. Und da setzt man sich dann wirklich militärisch mit dem Thema Straßenkampf auseinander. Welche Taktik? Agiert man in Kleingruppen? Versucht man aus einer großen Demonstration eine größere Demonstration loszulösen? Man hat sich vorbereitet, indem man Pflastersteine bunkerte, Flaschen mit Farbe gefüllt bunkerte, je nachdem noch anderes Demonstrationsmaterial bunkerte. Also es gab auch immer so diese, auch die Frage zum Beispiel, ob Molotow-Cocktails eingesetzt wird. Ja. Das war eine Frage, die sich immer, also zum Beispiel hier in Zürich hat man gesagt, nein, Molotows, das ist in der momentanen politischen Situation nicht adäquat sozusagen, wenn die Situation, wenn die Eskalation eigentlich mehr so Richtung Bürgerkrieg ausartet, dann wäre es dann natürlich wieder in Ordnung, Molotows oder auch Schusswaffen einzusetzen, aber jetzt noch nicht. Also, aber das war eigentlich, also das Ziel meiner Gruppierung war eigentlich schon die Entfachung eines Bürgerkrieges und im Rahmen eines Bürgerkrieges dann die Macht zu übernehmen. Rationale Entscheidungen, gut geplant. Also das ist so der Kern, der die ganzen Aktionen organisiert. Das ist so das eine. Und das andere sind natürlich einfach die Krawalltouristen, die davon angezogen werden, die jetzt nicht aus politischen Strukturen kommen.
Warum wählt man denn die Waffe oder die Gewalt als Mittel der Wahl und versucht nicht über Petitionen oder Demonstrationen oder Arbeit innerhalb einer Partei was am System zu ändern?
Also zum einen ist da der Glaube, dass Gewalt notwendig ist, um Herrschaftsstrukturen zu vernichten. Also ich würde sagen, da gibt es schon so diese intellektuelle Debatte, ist Gewalt notwendig? Also das sieht man ja auch auf der globalen Ebene. Also die führenden Kräfte auf diesem Planeten, die leben das ja vor, dass sie Gewalt anwenden, um der Menschheit Demokratie zu bringen. Also dieses Denken ist sehr stark verankert in unserer Gesellschaft, was es aber nicht richtiger macht. Sozusagen dieses ernsthafte Versuchen, die Gewaltstrukturen, die Unterdrückungsstrukturen, die auf dieser Welt bestehen, wirklich aufzulösen, das ist die eine Motivation.
Ja.
Wo man halt zum Schluss kommen kann, dass Gewalt notwendig ist. Und das kann man dann halt auch intellektuell hinterfragen oder Studien machen oder so. Aber der zweite Aspekt ist wirklich so dieses klassische Spiel eines jeden Sektenführers, wo es einfach darum geht, hey, ich bin der Gute, ich beschütze dich, alle anderen sind böse. Also,
ist es vergleichbar mit einem militärischen Drill auch, dass man versucht, die Leute quasi dazu zu erziehen, den Befehlen sozusagen zu folgen oder den Anweisungen zu folgen, um die Gefahr zu minimieren, dass sie nach außen hin kommunizieren?
Wenn man in eine Armee eintritt, dann wird einem nicht gesagt, hey, wir sind basisdemokratisch und wir werden alle gemeinsam entscheiden, wir haben eine wissenschaftliche Methodik, die klar ist. In solchen extremistischen Strukturen wird man halt belogen, also man tritt eigentlich ein und hat das Gefühl, ah nein, hier kann ich mitsprechen, hier kann ich mitbestimmen, aber dann wird man halt in so eine Situation versetzt, wo man so tut, als würden die Außenbedingungen eigentlich eine militärische Organisation bedingen. Also man hat das Gefühl, man tritt in eine demokratische Institution ein und plötzlich ist man im Militär. Militär, wenn man nicht gehorcht, dann wird man ganz klar bestraft. In solchen Organisationen ist die Bestrafung viel subtiler. Man verliert dann eher so an Status, gerät dann eher in Verdacht, es nicht wirklich ernst zu meinen mit der Organisation. Es wird dann subtiler Druck ausgelöscht, dass man die anderen im Stich lässt.
Würdest du denken, dass es auf alle linken Strukturen, die in dieser Art agieren, dass es gleich ist?
Also ich denke, das ist halt ein Problem der Gewalt oder ist auch ein Problem von illegalen Aktionen, dass es halt auch dieses Misstrauen schärft und dieses Bedürfnis nach Kontrolle durch die Besonderheiten von illegalen Aktivitäten, durch die Besonderheiten auch von Gewalt passiert, das dann geht es dann auch automatisch in diese Richtung.
Was für Arten von Gewalt sind es eigentlich, von denen wir da sprechen? Man liest ja eigentlich mehr, zumindest in Deutschland ist es jetzt so, vor allem in Thüringen, dass man mehr von rechtsextremen Übergriffen und Überfällen liest. Bestes Beispiel die NSU-Morde. Vom Linksextremismus hört höre ich jetzt als Mensch, der sich jetzt nicht spezifisch mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt, eigentlich eher was, wenn auf Demos irgendwas passiert ist, sprich 1. Mai oder halt beim G20. Was für Ziele sind das dann, die man da vorhat oder was für Aktionen macht man da genau?
Also ich würde sagen, linksextreme Strukturen, die sind schon einfach brutal gegenüber der Polizei, je nachdem auch Politikern. Aber es ist naiv zu schauen, dass irgendwie, also es gibt ja dieses berühmte Känguru, das ich ja persönlich sehr mag und sehr feiere. Das Känguru sagt ja dann auch irgendwie so, dass der Unterschied von zwischen Linksextremen und Rechtsextremen ist, dass Linksextreme halt nur Autos anzünden und keine Menschen. Aber man, die Abstumpfung fängt dort an, schon auch mit Polizisten, und die Abstumpfung fängt auch dort an, wenn man sagt so, dass der Zweck eigentlich die Mittel heiligt. Also ich denke, man muss Extremismus schon im wechselseitigen Spiel mit anderen Extremismen sehen. Und ich denke, so diese extremistischen Tendenzen, die gibt es halt überall. Und ich würde schon sagen, also die Eskalation, Extremisten jeglicher Couleur, die wollen einfach die Eskalation. Die wollen die Gräben innerhalb von der Gesellschaft. Und mit denen kann man natürlich auch Politik machen. Und also ich meine, ich persönlich, ich glaube, also wenn ich die Welt anschaue, dann gibt es natürlich Unterdrückung, und auch in der Politik geht es sehr viel darum, einfach die eigene Macht zu stärken. Und ich persönlich bin jetzt eher überrascht, wenn die Polizei eine positive Entwicklung macht, was ja vielerorts passiert. Aber ich meine, die Polizeitaktik am G20, die hat mich schon auch sehr mitgenommen, weil schlussendlich dient so ein eskalatives, konfrontatives Vorgehen, das fördert natürlich nur die Extremisten.
Meinst du, das ist vielleicht auch eine gewisse Frustration, weil die Leute sich denken, sie haben keine andere Möglichkeit? Oder hättest du jetzt mittlerweile Alternativen aufzuzeigen, wo du sagen würdest, das wäre eine Methode, sich zu engagieren, ohne Gewalt anwenden zu müssen?
Also es gibt eine lange Tradition von gewaltfreiem Widerstand. Und gewaltfreier Widerstand ist halt nicht Passivität und sich allem unterordnen. Gewaltfreier Widerstand, der stört auch. Ich bin immer noch ein politischer Mensch, und es gibt Missstände und es gibt eine unwahrscheinliche Brutalität auf diesem Planet. Gerade der Nord-Süd-Konflikt, was mit Afrika passiert, es ist einfach schrecklich. Ich denke, wenn man sich etwas informiert mit der Geschichte der Menschheit, Menschen begegnet, aus was für Situationen die flüchten, es ist einfach schrecklich. Und ich finde immer noch, es braucht eine politische Bewegung, es braucht da irgendwie eine Gegenbewegung, aber ich denke, es ist einfach undurchdacht. Also man kann halt nicht einfach die Welt verändern, indem man einfach seinen Emotionen freien Lauf lässt. Und jeder, der politisch aktiv ist, soll das eigentlich begreifen, dass es sehr schwierig ist, Andersdenkende, oder dass es sehr schwierig ist, Menschen in der Bevölkerung zu erreichen, die jetzt nicht ihr Wochenende in irgendwelchen alternativen Zentren verbringen, um dort über die Missstände der Welt zu diskutieren. Für mich ist ganz klar, es braucht eine politische Bewegung, es braucht diese, wahrscheinlich auch diese außerparlamentarische Basisbewegung, um halt diesen Machtstrukturen auf diesem Planeten auch etwas entgegenzusetzen. Jeder Unterdrücker, der liebt die militärische Auseinandersetzung, der liebt die militärische Eskalation. Jeder Diktator, der wünscht sich einen Bürgerkrieg, weil dort kann er seine Kernkompetenzen ausspielen. Also wenn unterdrückerische Regimes ein Problem haben, dann mit gewaltfreien Bewegungen, die wirklich den Dialog suchen. Also ich meine, es wäre wunderschön, wir hätten eine mächtige Elite auf dieser Welt, die nichts anderes will, als uns in unserem persönlichen Wachstum zu helfen. Es ist ja nichts Neues, dass es auch Polizeibrutalität geben kann. Und die Frage ist dann, wie geht man dann mit dieser Brutalität so um die Bewegung möglichst zu stärken? Also die missbrauchen die Demonstranten als strategisches Rückzugsfeld und als Schilder, und die missbrauchen die linke Bewegung, um den eigenen Zielen eigentlich Legitimation zu geben. In Heiligendamm war ich selbst, als ich noch in der Gruppe war. Und da gab es ja eigentlich aus meiner Sicht irgendwie wunderbaren basisdemokratischen Treffen. Wir waren dann zu dritt oder zu viert waren wir dort, und wir haben uns nur lustig gemacht über diese Hippies, die gar nicht wissen, dass es ja um Krieg geht. Ich meine, das sagt man den Leuten dann nicht ins Gesicht, aber diese extremistischen Strukturen, die instrumentalisieren die Leute wirklich, und die nehmen keine Rücksicht, weil sie sich total sowieso als die Erleuchteten sehen und alle anderen als quasi als Idioten, die es nicht ernst meinen mit der Revolution.
Ich hätte jetzt noch die Frage, warum du ausgestiegen bist oder was war der Wendepunkt für dich, wo du es erkannt hast?
Also, als ich genug persönliche Stärke wiedererlangt hatte, um wirklich in meine Wut zu kommen gegenüber der Führung meiner Gruppe und wo so eine Wut kam und ich finde, was soll der Scheiß? Ich mache das nicht mehr mit. Ich wollte dann aktiv auch eine Auseinandersetzung führen, wieso jetzt Gewalt notwendig ist. Habe mich dann auch ausgerüstet mit Lenin-Zitaten. Und sobald ich dann einfach so mit dieser Wut auch und sagen, hey, ich will das jetzt diskutieren, wurde ich dann eigentlich rausgeschmissen. Und was da folgte, war eigentlich für mich ein totaler psychischer Zusammenbruch. Weil das war ja eigentlich so quasi auch wie meine Familie. Und ich habe es mir mit ganz vielen Leuten versaut, weil ich loyal war zu meiner Familie.
Wie ist es heute, wenn du dich einsetzen willst für politische Änderungen? Wie machst du das dann?
Es geht eigentlich darum, sich gegenseitig zu vernetzen, um ein nachhaltiges Leben führen zu können, ganz konkret. Also auch diese Alternativwährungen wie Bonobo, wo man einfach versucht, lokale Währungen aufzubauen. Und jetzt versuche ich mich etwas in einer Initiative in der Schweiz zu engagieren, wo es darum geht, das Parlament per Losverfahren zu besetzen. Für mich jetzt wieder so am annähern um mich an.
Also dann auch der Fokus auf lokale Aktionen oder Vereinigungen, die für sich im Kleinen quasi etwas vorleben. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Danke dir. Die Debatte, die schreit immer nach hartem Durchgehen, harten Strafen und Distanzierung. Aber das sind genau die Mittel eigentlich, die den Extremismus stärken. Weil es fördert die Paranoia, es fördert die Isolation. Und all die Leute, also all die Täter sozusagen innerhalb diesen Strukturen, die einfach ihre Leute manipulieren und kontrollieren wollen, die profitieren davon.